Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 202 am 8. Januar 2026. Mein Name ist Kerstin Kuhne-Katz und heute spreche ich mit Klaus Anderhalten. Mit ihm habe ich auf dem Heinze Klimafestival gesprochen im November, und zwar über das preisgekrönte Projekt Sensoria. Wir steigen ein ins Gespräch.
Herzlich willkommen im Architekturfunk, Klaus Anderhalten. Sie sind Gründer von Anderhalten Architekten und Professor an der Universität Kassel. Sie haben das Berliner Büro Anderhalten Architekten 1993 gegründet. Ihr Büro ist vor allem bekannt für öffentliche Bauten und anspruchsvolle Sanierungs- und Umbauprojekte im denkmalgeschützten Umfeld. Das Berliner Team besteht aktuell aus über 30 Mitarbeitenden, ja, und es gibt zusätzlich einen Standort in Osnabrück.
Genau.
Ihr Büro hat mit dem Projekt Sensoria Düfte und Aromen Holzminden den Heinz Architektur Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Das ist ja ein außergewöhnliches Projekt, ein Museum. Und ich würde gerne mit Ihnen über den Entstehungsprozess und aber natürlich auch über das Projekt selber, wie es dazu kam, über die architektonische Idee sprechen. Holzminden, das wusste ich nicht, gilt als internationales Zentrum der Riech- und Geschmacksstoffindustrie. Sensoria greift dieses Thema auf und übersetzt es architektonisch in ein interaktives Museumserlebnis, was wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht anders möglich ist. Wie kam es denn zu der Idee, Düfte und Aromen als Thema eines Museums in Architektur zu übersetzen?
Ja, die Idee ist naheliegend, wenn man Europas größte Produktionsstätte im Ort hat sozusagen. Und wir sind einfach eingeladen worden als Büro zu diesem Wettbewerb. Es waren eine kleine Runde, ich glaube 7 oder 10 Teilnehmer, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Und wir hatten ja im Vorfeld das Dieselkraftwerk Cottbus umgebaut zum Museum oder auch Luthers Elternhaus in Mansfeld, Mansfelder Land, kleines Museum gebaut. Von daher war das vielleicht naheliegend, dass man uns einlud damals, und wir haben natürlich dann auch gerne zugestimmt. Und es war natürlich ein ganz merkwürdiges Thema, sage ich mal, sich um Aromen und Düfte zu kümmern, die man da ausstellt. Das war so ähnlich wie bei Luthers Elternhaus. Man hatte Grabungen angesetzt, aber wusste noch nicht, was man ausstellen soll. Also keine Exponate vorhanden in Luthers Elternhaus. Und so ähnlich war das jetzt auch hier. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt.
Ja.
Aber es war klar, dass die Stadt in irgendeiner Weise da an der Weser, am Radweg, den die Weser begleitet, einfach ein Highlight platzieren wollte, mit dem sie einfach Besucher in die Stadt lockt.
Keine Exponate. Also gibt es nichts aus der Industrie oder irgendwelche wichtigen Kaufverträge oder was das auch?
Ja, sicherlich. Ich meine, wenn Sie das Museum besuchen, dann ist das so ein bisschen Kindheits-Déjà-vu. Also mir persönlich hat dann zum Beispiel das Deo-Back oder Sierich Moos, das sind Themen, die natürlich präsent waren in den 60er, 70er Jahren bei uns zu Hause, und das sieht man dann wieder in den Originalverpackungen, und da kommen gleich dann natürlich Verbindungen auf, und das ist was man sicherlich ausstellt, so diese Hardware, sage ich mal, aber Sie können keine flüchtigen Düfte ausstellen. Und das war natürlich für uns auch sehr, sehr spannend, als hinterher dann die Kuratoren, die Ausstellungsmacher einzogen ins Projekt, was sehr spät mal wieder kam, wie das so üblich ist bei der öffentlichen Hand, mit denen halt gemeinsam dann halt das konkreter zu planen.
Und was hat Sie persönlich daran gereizt?
Tja, einfach ein Museum zu planen.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja, das ist natürlich wirklich ein Traum. Ja,
der Weg lag nicht so klar vor einem, wo die Reise hingeht, war relativ ungewiss. Auch von städtischer Seite war das gar nicht so klar umrissen. Es gab eigentlich nur das Grundstück, und es gab die Idee, wir möchten halt mit dem, was hier in Holzminden maßgeblich produziert wird, halt nach vorne gehen und das zeigen. Und von daher war das so ein ganz offenes Spiel letzten Endes. Ja. Es kam natürlich gleich der Gedanke, eine skulpturale Lösung, die eben auch sichtbar ist, auch an diesem, ich sag mal, bis dato Unort sichtbar wird.
Der Ort, also es ist schon eine markante Stelle, an der historischen Stadteinfahrt zur Weserbrücke.
Ja.
Und das ist Unort gewesen, weil eigentlich toller Ort, also toller Platz, aber nicht gestaltet soweit.
Ja, erstmal hat man mit dem Einzug der Fußgängerzone, ist ja eine relativ frühe Fußgängerzone in Deutschland, ich kenne uns sonst von der Treppenstraße Kassel zum Beispiel, gibt es sowas auch, hat man die Weser oder die Stadteinfahrt abgeschnitten vom Kfz-Verkehr. Das heißt, sie fahren jetzt über die Brücke rüber, suchen eigentlich die Einfahrt in die Stadt, müssen aber dann rechts abbiegen und dann enden sie auf einem großen Stellplatz.
Schön.
Und weil man jetzt nur noch fußläufig darunter ist, also auch nicht barrierefrei, oder gibt eine kleine Rampe, glaube ich, aber weil man da eben nicht mehr so eine Einfahrt hat in die Stadt, ist dieser Ort halt irgendwie in so einen Dämmerschlaf verfallen. Das heißt, das Eckgrundstück, was wir dann später bebauen durften, war Brache. Das ist schon vor Jahren abgerissen worden, was dort stand. Und ich weiß auch, dass da einige Wohnungsbauprojekte angeschoben wurden, die dann aber nicht zu Ende gebracht worden sind. Und das direkt anschließende Gebäude dann war mehr oder weniger verfallen. Da wuchsen auch schon die Bäume aus dem Dach. Und das ist natürlich jetzt mit unserem Zutun oder mit diesem Neubau, wächst auch an dieser Stelle einfach wieder ein neues Leben. Das ist damals ja als so ein Stück weit Land's End begriffen worden, weil da betritt einfach keiner oder fährt keiner mehr in die Stadt rein bis dato. Und das war einfach notwendig, da etwas zu tun.
Habe ich das richtig verstanden? Es soll auch niemand in die Stadt fahren?
Da kann keiner reinfahren, weil die Brücke liegt höher als die Einkaufsstraße. Und man kann nur, wie gesagt, fußläufig dort in die Stadt betreten. Das ist da vor Jahren oder Jahrzehnten schon angelegt worden. Das ist der Wille der Stadt so. Aber es ist eben nicht mehr die klassische Stadteinfahrt. Und von daher ist dieses Grundstück, das war im Prinzip das letzte Haus in der Fußgängerzone, bevor man wieder umgekehrt auf die Weserbrücke kam. Und da ist keine Kaufkraft mehr gewesen. Das ist systematisch im Prinzip dann verfallen.
Und jetzt ist es das erste Haus, oder sozusagen umgekehrt.
Ja.
Ja. Damit ist schon die Frage beantwortet, welche Rolle das an dieser Stelle spielt. Das ist wirklich eine Wiederbelebung eines Ortes, dessen Bedeutung komplett verloren gegangen war, die jetzt wiederhergestellt
ist. Ja, die Sichtbarkeit war ein ganz wichtiges Thema, deswegen auch diese skulpturale Lösung. Man hätte natürlich auch ein wesentlich bescheideneres Haus da kreieren können, aber das war auch bewusst gesetzt, gewollt von der Stadt, natürlich von uns auch, um da mal einen Ring zu werfen, dass man da einfach Position beziehen muss. Und auch mit der Überhöhung der Brücke über die Weser, dass man das schon von Weitem einfach erkennen kann, dass da was passiert.
Ja, und musstet ihr die Stadt überzeugen davon oder wollten die schon von vornherein ein bisschen auf die Pauke hauen an der Stelle?
Ja, ich denke, die wollten schon sichtbar werden, aber wir haben dann natürlich noch eins draufgesetzt. Wir wollten auch wesentlich stärker noch in den Stadtraum eingreifen, also Richtung Straße oder Fußgängerzone auskragen mit dem Gebäude. Aber da hat dann halt das Stadtplanungsamt irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Also Leute, noch ein Meter geht da nicht an der Stelle, aber es war noch mehr vorgesehen.
Und das Skulpturale, wie entstand diese Form? Also man hat ja einen Sockel und obendrauf, das sind doch mehrere tausend Korten, Stahl,
Schindeln,
genau. Und das, mich hat sofort an so ein Gürteltier erinnert. In der Beschreibung wird auch davon gesprochen, Rüstung.
Ja, klar, liegt nah.
Genau.
Klar.
Warum? Wie kam es zu dieser Materialwahl? Und natürlich habe ich in dem ersten Teil der Frage noch auch diese Skulptur. Also geht ja vielleicht auch zusammen, diese Skulptur, das Skulpturale und die Fassade.
Ja, wenn Sie unsere Altbauten anschauen, dann ist immer impliziert im Bestandsobjekt, wo die Reise hingeht. Dann hat man irgendwie Leitplanken, sag ich mal, an denen man sich gestalterisch abarbeiten kann. Und dann geht es eher darum, dass man den Bestand vielleicht nochmal stärker herausarbeitet und dass der Bestand die Musik spielt. Ja, dann ist eher der Eingriff zurückhaltender. Und das Gegenteil ist eben unsere Herangehensweise im Neubau, ob Sie das Luthers Elternhaus sehen oder das Landwirtschaftsministerium in Berlin oder eben auch Sensoria, das sind dann eher Versuche, über eine skulpturale Herangehensweise da ein Statement abzugeben. Und dann eben diese Sichtbarkeit einfach, die natürlich so ein in den Stadtraum ragendes Gebäude wesentlich eher herstellen kann, als wenn man da jetzt ein bescheidenes Kubus hingestellt hätte zum Beispiel. Das ist das eine, als sichtbar werden im Stadtraum und auf der anderen Seite dann natürlich die Suche nach der Materialität, auch die Suche, um diese flüchtigen Exponate einfach vielleicht zu schützen oder denen einen Rahmen zu geben. Und dann ist man natürlich auch immer bedarft, auch wenn man sich so weit entfernt vom Ort gestalterisch, auf der anderen Seite den Ortsbezug zu suchen. Und das ist dann, denke ich, ganz gut gelungen über diese Schindeln, die ja als Sandsteinschindeln auch in verschiedenen Häusern vorhanden sind. Das war naheliegend, dass man auch einem Gebäude, was keine Fenster benötigt. Das funktioniert ja alles mehr oder weniger mit Kunstlicht. Und der Außenbezug sollte auch gar nicht so groß werden, dass man eine Fassadenstruktur sich ausdenkt, die das Ganze halt wie eine Haut umschließt. Und ja, irgendwann, wir haben natürlich viel an Modellen gearbeitet und auch diese skulpturale Form in Modellen dann versucht zu finden. Das war eine ganze Entwicklungsreihe und so ging das dann mit der Materialität weiter, als irgendwie der Gedanke kam, Mensch, diese Schindeln hier, das könnte da was sein, das könnte ein Ansatz sein. Und dann haben wir das auch hinterher mit einer Stahlbaufirma weiter bearbeitet, die dann verschiedene Mockups konstruiert hat, in Edelstahl patiniert. Oder dann eben auch irgendwann in Cortenstahl, was dem Ganzen einfach nochmal eine ganz andere Haptik gibt, aber auch ein Leben einhaucht, sage ich mal. Das Gebäude altert ja bewusst. Sie haben mittlerweile auch diese Abtropfspuren, also dieses Rostbraune sieht man dann eben noch im Gehwegbereich umlaufen, wenn das Wasser von der Fassade. Ja, das muss man den Bauern natürlich mitteilen, sowas, wo da die Reise hingeht und wie sich so ein Gebäude entwickelt, wie das altert. Aber in dem Fall altert Cortenstahl natürlich fantastisch.
Und irgendwann ist es ja auch total homogen. Erstmal gibt es verschiedene Stufen, aber irgendwann hat es ja den rostroten Gesamteindruck.
Ja. Das ist ein fantastisches Material. Als Architekt überlegt man natürlich, ist es das wirklich? Weil das hat man natürlich auch schon häufig gesehen und ich will gar nicht sagen satt gesehen, aber in der Verarbeitungsform fand ich das jetzt auch sehr interessant und auch dann hinterher, weil es eben, Sie sagen schon, Schuppentierrüstung, weil es dann so einen ganz eigenen Charakter bekommt, fand ich dann auch wieder angemessen.
Ja, es ist auch Cortenstahl, also bei mir im Studium war das total modern sozusagen.
Ja, ja.
Und es hält sich aber auch, es ist jetzt auch nicht das einzige Projekt mit Cortenstahl. Und da dachte ich so, ja, interessant, weil die ganze Branche scheint nur noch von Holz zu reden und Beton und Stahl überwinden oder irgendwas. Und da dachte ich, das ist ja auch ein richtiges Statement. Oder ich weiß nicht, hat das irgendeine Rolle gespielt, dass man dachte, können wir das machen heutzutage? Oder wie nah an der Realität ist diese Debatte überhaupt dann, ne, fragt man sich.
Ja, ich meine, ich bin ja auch sehr häufig Fachpreisrichter in Architektenwettbewerben und sie haben heute kein Wettbewerbsergebnis mehr oder keine Wettbewerbseinreichung mehr, die nicht mindestens in großen Teilen aus Holzkonstruktion besteht oder mit Holzoberflächen arbeitet. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, Material, Holz, Leimanteile und dergleichen oder Verbindungselemente, vielleicht auch wieder aus Stahl, aber das Thema bei Sensoria ist sicherlich erstmal eine Fassade, die altert, die altern kann, die eben null Pflegeaufwand hat und die letzten Endes sortenrein wieder recycelt werden kann. Und sie haben immer noch den Stahlrestwert. Das heißt, sie können das Zeugs immer noch verkaufen, wohin auch immer. Und was kann nachhaltiger sein? Wenn man natürlich über die Produktion von Stahl redet und wie weit das die Erde umrundet, bis es dann in Holzminden angekommen ist und was der Energieaufwand bedeutet, das Erz zu schürfen, Kohle zu schürfen oder wie auch immer das Ganze dann geschmolzen und verarbeitet wird, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Diskussion. Aber erstmal sehe ich diesen Cortenstahl schon als ein alterungsfähiges und damit auch nachhaltiges Material. Und das andere Thema der Nachhaltigkeit ist für mich auch ein ganz großes, neben einer ordentlichen Gestaltung, einer angemessenen Gestaltung eben auch dieses Identifikationspotenzial der Nutzer, der Besucher.
Also 4.300 Schindeln, das habe ich jetzt eben noch nicht so klar gesagt. Das ist schon ordentlich. Wie groß sind die? So ungefähr 20, nee, größer wahrscheinlich, 20 und
ja,
20.
Ja, 30 auf 25, 30. Sowas, ja, sowas in etwa die. Es gibt natürlich verschiedene Schindeln. Das ist natürlich auch eine relativ komplexe Geometrie. Und wir haben die ja, wie gesagt, zuerst am Modell gefunden. Und ich bin vielleicht auch dann ja, Kind der 60er, von daher diesen Zugang zum 3D-Modell ist etwas verhalten aus meiner Perspektive. Aber wir haben natürlich viele junge Mitarbeiterinnen im Büro, die natürlich dann gleich auch ins 3D springen. Und das ist natürlich auch dann die Kommunikation mit den Firmen, die das produzieren. Und es sind halt mehrere Abkantungen, die wir dann entwickelt haben, wie gesagt, an dem Mock-up-Modell, auch dann wieder in Realität. und darüber hinaus dann auch in der Realisierung hinterher verschiedenste Formate, die gekantet werden müssen. Wir haben auch perforierte Schindeln. Und es kam, wie es kommen musste. Die erste Charge war natürlich auch falsch abgekantet, die auf die Baustelle kam. Das steht mal als Kopf. Wir konnten das aber dann vor Ort noch nachträglich retten, dass auch diese Schindeln halt den Weg an die Fassade gefunden haben.
Und wissen Sie ungefähr, wie viele verschiedene es gibt?
Ja, es sind bestimmt 10 verschiedene. 10 verschiedene, ja.
Gehen wir mal in das Haus. Allerdings, bevor wir über das Material innen sprechen, wollte ich noch mal gerne über das Erschließungskonzept sprechen. Der Besucher durchläuft das Museum über eine fließende Rampe, die ein Geschoss barrierefrei überwindet. Wie ist dieses Erschließungskonzept entstanden? Welche Rolle spielt das Schreiten auch? Mhm. Weil Rampe gleich Schreiten, elegantes durchs Haus Schreiten. War es architektonische Idee oder Teil der musealen Dramaturgie? Oder beides vielleicht auch?
Ja, spätestens seit Guggenheim, New York, ist natürlich Rampe-Thema im Museum. Das haben wir vorher noch nie umgesetzt, jetzt war es vielleicht mal an der Zeit. Aber so banal würde ich es gar nicht darstellen. Es ist natürlich, wenn man ein öffentliches Gebäude realisiert, wichtig bzw. ein absolutes Muss, dass das Haus barrierefrei erschlossen wird. Das ist ganz klar. Ja. Und am Beginn der Planung war uns noch nicht klar vorgegeben, wie eben schon erläutert, wo die Reise hingeht, welche Exponate, welche interaktiven Szenarien dort aufgebaut werden. Von daher hat es sich erstmal angeboten, einen, sagen wir mal, nutzungsneutralen Raum zu bauen. Und das ist natürlich mit einer Rampe wesentlich einfacher, als wenn man jetzt Plateaus, vielleicht mit unterschiedlichen Stufen, wo man dann auch wieder das Thema Kurzrampen oder dergleichen hat, um das Ganze barrierefrei zu erschließen. Von daher war diese Idee jetzt perspektivisch als angelegt, komme was da wolle an Exponaten, an Kuratorinnen, die das Haus dann halt bespielen. Das wird auf jeden Fall funktionieren auf einer Rampe, die relativ flach geneigt ist. Und es ist auch ein toller Raum geworden, den man einfach so ganz en passant betritt, so ohne Barrieren oder dergleichen, dass man sich einfach in die Höhe halt schraubt sozusagen und dann eben am Rand diese interaktive Ausstellung halt betrachtet und auch vor und zurück gehen kann, ohne dass man Schwellen überwinden muss. Das ist schon ein tolles Thema, was dann auch Guggenheim sicherlich ihren Ursprung hat.
Ein Weg für alle. Ja. Da muss ich an Jürgen Dusel denken, der war Bundesbeauftragter für Menschen mit Behinderung und das ist, hat der Ministerstatus im Endeffekt gehabt. Er ist blind und hat gesagt, es hat keinen Sinn, Barrieren zu bauen. Man muss nicht von Barrierefreiheit sprechen, sondern man muss davon sprechen, dass man keine Barrieren mehr baut. Daran ja. erinnert mich das, ja. an dem man alle denkt.
Vielleicht bin ich ja hier mit der U-Bahn hingefahren und neben mir stand ein Mann mit dem klassischen Stock, mit dieser roten Kugel, also offensichtlich sehbehindert, und dann hielt die U-Bahn etwas ruckartig an und er ist dann so gegen mich geschleudert worden und bat dann auch konkret um Hilfe, kann mir einer, wo ist denn hier der nächste Haltegriff oder sowas, und dann habe ich dann seine Hand genommen und ihn, damit er einfach dann nicht umfiel. Und diese Themen der Barrierefreiheit, die kann man eigentlich erst richtig verstehen und auch umsetzen, wenn man solche Situationen einfach mal mitbekommen hat und sehen, wie sich Menschen mit Behinderung jedweder Art, ich meine, man kann auch durch das Haus riechen, es gibt ja auch da Behinderungen. Ja. Und jemand, der nicht riechen kann, der kann das Haus eigentlich gar nicht erfahren, so auf diese Weise, wie das gedacht ist. Und man kann es natürlich nicht für alle Gruppen auch ausarbeiten, aber es ist eben wesentlich mehr da als nur dieses Stufenfreie, wenn man ja. über Barrierefreiheit nachdenkt. Und da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Und man macht sich da als Architekt oder Architektin eigentlich viel zu wenig Gedanken drüber, wie diese Häuser einfach funktionieren sollten und welches Publikum sie ansprechen müssen, gerade als öffentliches Gebäude, dass man niemand ausschließt. Ja. Das fängt ja schon damit an, dass man eben gemeinsam so ein Haus betritt und nicht, wie man es vielfach kennt, so 5 Pfeile und dann einmal hinten ums Haus und ist dann der Taster, wo dann sich irgendwann die Pforte meldet. Und ja. eine Tür aufschließt.
Ja. ja, genau. Dieses immer Sonderfall das dann und irgendwie im Hintereingang ja. dann gerade mal. Das Gebäude mündet in einen Duftgarten auf dem Dach mit Blick auf die Stadt. Ja. Warum? Welche Bedeutung hat dieser Abschluss im Freien?
Ja, erstmal natürlich nochmal der Blick zurück über die Weser, über die Stadt. Aber wenn man sich mit der Firma, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen sollte, die diese Duftstoffe herstellt, unterhält und sieht, wie gigantisch groß dieser Betrieb ist, fragt man sich natürlich, wo kommen diese Duftstoffe her? Und die Antwort ist dann immer auch, das sind naturidentische Aromastoffe. Die begleiten uns im Prinzip durch den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich habe auch mit Studierenden dieses Thema nochmal bearbeitet, da waren wir eingeladen. Wenn sie morgens aufwachen, riechen sie uns schon an ihrer Bettwäsche. Wenn sie dann die Zähne putzen, sind wir dabei. Wenn sie sich duschen, sind wir dabei. Und das geht immer weiter.
Also das Museum ist quasi von einer Firma dann Duftstoffe aus?
Nein. Aber okay. Das ist natürlich der Hintergrund. Das ist ein städtisches Haus. Ich weiß auch nicht, wie weit die Firma überhaupt da Anteil hatte. Sicherlich irgendwo beratend, aber wie weit da jetzt Mittel flossen, das weiß ich nicht. Ja. Aber was ich sagen möchte, also alle reden immer von naturidentischen Aromastoffen. Das heißt, die sind gefühlt oder vom Wording her der Natur entnommen oder zumindest identisch. Die sind aber alle chemisch erzeugt. Ne? Auch wenn die von den einzelnen Bausteinen der Natur nahe kommen, ist es aber eben keine Natur. Die Stadt oder die Produktion in Holzminden hat ja auch mit dem Aromastoff des künstlichen Vanillins begonnen. Das hat ein Apotheker und ein Drogist, soweit ich weiß, damals haben das gemeinsam erfunden und das ging dann um die Welt und darauf basiert eben diese Aromastoffindustrie in Holzminden. Das war so ein Stoff, den die nachbauen konnten damals. Ja, und man fragt sich natürlich, naturidentisch oder warum, wieso, wo kommt das eigentlich her? Und dann ist es, glaube ich, naheliegend, wenn man dann raustritt, die Stadt wahrnimmt, die Stadt auch riecht, dass man dann Gräser, Kräuter, Naturaromastoffe erlebt, die da oben auf dem Dach wachsen, die einfach wieder darauf verweisen, wo wir vielleicht alle herkommen, wo eben diese Duftstoffe herkommen. Und das war natürlich auch oder ist ein Experiment. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann oben auf dem Dach auch wächst. Das wird natürlich auch alles gehegt und gepflegt und kultiviert. Aber das ist natürlich das Tolle, wenn man dann diesen ganzen Weg hinter sich gebracht hat und weiß, dass es jetzt alles auf Neudeutsch fake und als chemisch erzeugt, was man dort gerochen und gesehen hat. Und wenn man dann rauskommt und ist wieder in der Natur ausgesetzt und riecht dann vielleicht bewusster auch und ist dann halt mit ja, der Natur pur, sag ich mal, konfrontiert. Von da gehört ans Ende dieser Dachgarten.
Super. Wir sind jetzt quasi im Innern gewesen, sind einmal die Rampe hoch auf dem Dachgarten. Jetzt gehen wir mal wieder rückwärts die Rampe runter und nochmal zu den Materialien innen, weil dort dominieren Sichtbeton, Terrazzo und Lehmputz. Ein reduziertes, erdiges Materialkonzept. Mhm. Welche Atmosphäre sollte hier erzeugt werden? Auch etwas Natürliches eher oder auch so fest und standhaft?
Ja, wenn man noch mehr natürlich gedacht hätte, dann wäre es vielleicht noch wesentlich mehr sichtbare Lehmputz oder dergleichen geworden oder auch Holzwerkstoffe, aber es ging in erster Linie darum, weil eben die Exponate noch nicht bekannt waren, einen de facto nutzungsneutralen Raum zu finden, der halt bespielt werden kann mit Exponaten mit kuratorischen Ideen, die da in der Zukunft nochmal kommen mögen. Mhm. Von daher ist es sehr gefährlich, wenn man sich da schon sehr weit aus dem Fenster lehnt. Ich habe die Erfahrung zum Beispiel Luthers Elternhaus gemacht. Luthers Vater war ja bekanntermaßen im Bergbau auch tätig. Und da kamen dann auch halt relativ spät die Ausstellungsmacher. Es ist auch ein sehr skulptural gedachtes Gebäude, komplett in Sichtbeton innen und außen. Und haben dann aus Pappmaché einen Bergwerksstollen in die Räume gezaubert. Da stehen damals Architekten natürlich alle Haare zu Berge. Das hatten wir ja vorher schon im Beton gekonnt. Oder wir hätten zumindest in Anlehnung an einen Bergwerksstollen das formen können, die Räume. Aber wenn dann einfach jemand kommt und sagt, das ist jetzt hier fantastisch, ich mache jetzt das alles in Pappmaché, dann wird das ein bisschen schwierig. Und mit so einer Erfahrung im Gepäck plant man dann das nächste Haus, wo man auch noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, sicherlich etwas neutraler für alles, was da kommen kann. Und ohne, dass man jetzt viel zu viel vorbestimmt, was hinterher sowieso nicht passt. Das ist genauso mit Bodensteckdosen, Bodentanks, Beleuchtung, passt nie. Ja. Sie geben es vor, passt sowieso nicht. Da stellt irgendjemand eine Vitrine drauf oder gerade daneben, dann ist das Ärgernis, dass immer einer drüber stolpert. Und von daher, wenn man so ein Haus angeht, entweder von Anfang an mit den Exponaten im Gepäck, wohl wissend, wie das hinterher arrangiert wird, oder man nimmt sich da ganz zurück. Und in dem Fall war es eben so, wir haben uns mehr bei der Fassade, sag ich mal, da engagiert. Ja. Also die Hülle war wichtiger.
Die Gerüche der Materialien, spielen die eine Rolle?
Die sind genauso nutzungsneutral. Also es ist natürlich sehr schön. Ich habe ja einige Industriebauten umgebaut. Da immer den Bauherrn versucht klarzumachen, dieses olfaktorische Moment ist ein ganz wichtiges Moment hier bei euch. Es riecht nach Schweröl, es riecht so nach Maloche, sage ich mal auf Deutsch. Das hat mir aber noch keiner abgenommen. Das ist dann eher so ein Gestank, den man nicht im Haus haben möchte. Ja. Und das sind ja teilweise ganz feine Gerüche dann auch in diesem Haus. Und wenn man da jetzt Materialien gewählt hätte, ich war jetzt kürzlich wieder in Rostock, in einem historischen Gebäude, da sind noch viele Hinterlassenschaften aus der DDR vorhanden, die hatten auch so einen ganz typischen Geruch. Und wenn man so starke Gerüche da eingebracht hätte, ich glaube, dann hätte die Ausstellung einpacken können.
Ja,
von daher zurücknehmen, auch in olfaktorischer Sichtweise, ganz reduziert. Und das sollen dann andere machen.
Ja.
Haben sie auch gemacht.
Und wie funktioniert die Ausstellung selber? Also den interaktiven Part. Also kann man da auch was riechen in Röhrchen oder wie ist
das? Ja, sicher. Das hat mich auch sehr gewundert, als ich am Anfang da war, wie sich Gerüche, Düfte, Aromen gegeneinander abgrenzen lassen. Also sie haben im Prinzip jeden Meter was Neues, was sich aber nicht mischen darf natürlich. Sie haben sicherlich so eine Grundmelange im Haus, aber es ist schon sehr dezidiert beschränkt. Es sind ja noch flüchtige Aromen, die man wirklich nur in der Penetranz nur an einer Stelle dann auch wahrnimmt. Und dann das Tollste sicherlich, auch wenn das am Anfang gar nicht so klar war, dass das kommt, wie alles andere auch, diese Duftorgel, die im obersten Geschoss steht, da können dann Besucher und Besucherinnen selber kreativ werden und eben ihre Duftstoffe dann mischen. Sie haben dann eine riesen Auswahl, sie können auch an allem dann schnuppern und sich dann ihr Parfum kreativ zusammenstellen. Das kauft man denn oder bekommt es dann abgefüllt, wenn man das Haus wieder verlässt. Das ist sicherlich eine tolle Idee.
Schokoladenmuseum,
ja, meiner eigenen. Genau. Und ich höre auch von vielen, die jetzt da waren, Mensch, wir haben da uns auch unseren Duft kreiert, wenn der riecht natürlich zu Hause, dann ist wie ein Wein, den man im Urlaub kauft, der schmeckt
oder
zu Hause auch anders.
Ja. Also,
von daher ist der Duft dann vielleicht etwas anders als in dieser Umgebung, wo man dann natürlich auch, man muss natürlich auch in so einem Museum auch ein paar Highlights setzen, natürlich auch für die Kinder und so. Man will ja eine ganze Bandbreite der Bevölkerung auch reinholen. Da sind noch viele Schulklassen da und das wird super angenommen, das Haus. Und da gehört natürlich zu, dass man auch so ein bisschen was, so ein Giveaway irgendwie, auch wenn es ein paar Euro kostet, dann mitnimmt, dass man sich daran erinnert und vielleicht schon mal wiederkommt.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem dieses selber machen, das kommt bei Kindern, glaube ich, auch sehr gut an. 2024 wurde das ja eröffnet. Ne? Ich frage mich nur gerade, wie neutralisiert man das denn wieder? Man kennt es ja, wenn man in der Parfumabteilung ist, nach 5 spätestens kann man gar nichts mehr beurteilen. Jetzt habe ich gelernt, auch Kaffeebohnen helfen, also immer wieder einen Kaffee riechen. Gibt es da sowas auch?
Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, ne?
Nee, wird nicht neutralisiert. Ich rufe da mal an und frage mal nach.
Ja.
Oder geh
die
mal
Museumsleiterin
hin.
Ist aber auch heute zugegen. Wir sind noch verabredet.
Ach.
Und vielleicht kann ich sie auch nochmal hier vorbeibringen. Die ist da voll im Thema.
Ja, super. Ja, die hätte auch kommen können. Ja. Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Stadt dann an sich?
Ja, was soll ich jetzt sagen? Die war natürlich
super.
Fantastisch, traumhaft. Besser ging es nicht. Ja, ich muss natürlich schon gestehen, der Wettbewerb war natürlich auch mit einem gewissen Budget belegt. Und das haben wir gerissen, wie öfters. Das nicht nur uns betreffen, unser Büro, sondern ich würde mal das den meisten Architekturbüros unterstellen. Auch wenn man im Bestand viel arbeitet, von da ist das naturgegeben, würde ich mal sagen. Aber in dem Fall gibt es natürlich einige Entschuldigungen. Also erstmal Baugrund, dann gab es archäologische Grabungen, die das ganz verzögert haben. Dann finden sie dann ein Nachbargebäude, was nicht unterkellert ist, was eben von der Gründungssituation her Probleme bereitet. Und so hat sich das etwas in die Länge gezogen und natürlich auch in die Kosten niedergeschlagen. Es gab also mindestens 5 Runden auch im Stadtrat, wo das Museum auf der Kippe stand. wo man wirklich wieder beraten hat, wie ist die Preisentwicklung, können wir das mittragen und brauchen wir sowas wirklich? Mhm. Und da muss ich sagen, also da sind einige Damen und Herren dann auch laut geworden und die sagen, wir haben das jetzt gestartet und das ist für Holzminden extrem wichtig, dass wir endlich das hier bekommen, auch mit dieser Industrie im Rücken, sodass die das durchgeboxt haben, gegen alle Widrigkeiten. Und es kam dann auch bis zum Schluss immer wieder Kleinigkeiten, wo es dann drohte zu klemmen oder zu kippen und ja, das haben wir alle gemeinsam durchgestanden. Und das ist auch einem Bauherrn natürlich hoch anzurechnen.
Ja.
Es hängt natürlich immer an Einzelpersonen. Bei der Grundsteinlegung war dann eben auch der Bürgermeister da und hat dann auch, das kommt dann meist um den, es hat ein bisschen mehr gekostet, aber wir machen das. Es ist ein tolles Haus, wichtig für uns und wir bleiben dran.
Ja. Ja. Eigentlich muss man es schon von vornherein einpreisen. Es gibt aber so gar kein Projekt, was irgendwie einfach im Rahmen bleibt.
Ja, man hat vor allen Dingen, wir bauen ja fast ausschließlich für öffentliche Auftraggeber. Man hat immer den Eindruck, irgendjemand hat da Wörkchen gezählt und dann einen Strich drunter gemacht und das ist die Bausumme. Passt
genau,
nie.
Genau, passt nie. Die passt nie, aber die muss erstmal so gering sein, damit das durchkommt wahrscheinlich, ne? Oder
ja, das hat häufig was mit Fördermitteln zu tun, ja. Und man muss dann den ersten Flock einschlagen. Das ist natürlich der Fluch der bösen ersten Zahl, dann, an der sich alle dann abarbeiten. Und es ist dann häufig halt bei uns als Architekten, auf uns fällt es dann zurück, wenn die nicht passt.
Ja.
Und ich habe es vielleicht zweimal erlebt, dass die passte. Da hat einer mal gut kalkuliert, mhm. Aber in der Regel passt das nicht.
Das ist so ein Architekten-Thriller, der Fluch ja. Der bösen Zahl, ja. Der ersten Zahl.
Ja, die politische Zahl, die sitzt.
Du hast eben gesagt, die Stadtgesellschaft hat sehr positiv ja. Darauf reagiert. Es wird ja. Gut angenommen, ne? Genau. Ja. Welche Rolle das Haus spielt, das haben wir jetzt auch erfahren. Spätestens herausgehört aus dem Kampf, also wie sich einige dafür eingesetzt haben, dafür gekämpft haben. Welche Bedeutung haben solche Orte für euch als Architekten? Wahrscheinlich eine große. Das ist so ein richtiger Traumauftrag, oder?
Ja.
Suggestivfrage.
Ich kann mir vieles erträumen. Man muss bei Projekten, das ist ein kleines Projekt. Machen wir uns nichts vor. Es ist ein kleines Projekt. Man muss bei diesen kleinen Projekten, wo man wirklich dann mit Herzblut dabei ist und mit viel Liebe reingeht, aufpassen, dass man nicht Hauptsponsor wird. Ja. Und das kann die HAI gar nicht abdecken, was da im Büro geleistet wird, auch von allen Beteiligten, von Mitarbeitern geleistet wird an Überstunden, die dann gar nicht geschrieben werden, einfach weil es so toll ist, weil man dranbleiben möchte und weil man die Vision hat, wir bauen ein tolles Haus.
Und weil wir das ja auch lernen im Studium, ja. Dass wenn es Spaß macht,
ja,
das okay
ja.
Ist.
Da wirft man dann vieles über Bord und motiviert dich natürlich dann auch selber und ist der erste höchst motivierende Faktor ist, wenn der Rohbau steht und ja. wenn es dann fertiges übergeben wird, ist natürlich nichts schöner, als wenn man sich dann anhört, das Publikum kommt, es ist wirklich, wir sind ausgelastet, wir hatten es auch zum Tag der Architektur halt angemeldet und ich weiß nicht, wie viel Gruppenführung wir machen mussten hintereinander, die waren von Anfang an schon überrollt. Ja, weil das Interesse extrem groß war. Ja, und das ist super. Eigentlich ein besseres Kompliment für die Architektur, für die, die es ersonnen haben, als jeder Artikel in irgendwelchen Fachzeitschriften oder sowas. Ich kann noch eins draufsetzen, wir bauen ja relativ viele Schwimmbäder, also Hallen und Freibäder. Und wir bauen auch sehr viel im Bereich Kita, Schulen, Universitäten und die schönsten Erlebnisse sind einfach im Schwimmbad, wenn man dann so einer Gemeinde oder einer Stadt oder Kleinstadt nach 10 Jahren vielleicht Wasserentzug ein Schwimmbad zurückgibt.
Ja.
Sie glauben gar nicht, wie begeistert die alle sind. Endlich wieder Wasser unterm Kiel. Endlich. Da sind die kleinen Kids, DLRG ist da, Bürgermeister ist da. Ich habe es kürzlich erlebt, in Kassel-Nistetal haben wir ein Bad übergeben. Da springt der Bürgermeister, zieht dich aus wie auf die Badehose, springt dann ins Wasser und alle sind begeistert. Also das ist so.
Boah, da werde ich ganz wehmütig, weil das irgendwie, ja, weil gerade Schwimmbäder sind sowas, was ja. Reihenweise dicht macht.
Ja klar, unsere Kinder müssen ja schwimmen lernen.
Eben, die ganze Gesellschaft freut sich
ja.
Über Schwimmbäder.
Ja, das ist total. Fantastisch. Also wirklich eine Aufgabe, der wir uns jetzt seit einigen Jahren auch mit Vehemenz widmen und auch in Osnabrücker Niederlassung. Und das läuft da gerade ganz gut. Es vergeht auch keine Woche im Prinzip, wo nicht wieder ein Schwimmbad an den Markt kommt. Und das ist eine ganz interessante Nische auch. Und aber diese Freude, wirklich, wenn sowas fertig ist, wenn man das dann übergibt, das ist toll.
Ja.
Also noch viel schöner als Kindergarten. Macht dann auch Spaß, wenn die Kinder tanzen und singen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema, wenn man halt viele Leute erreicht und so eine ganze Stadt erreicht mit dem, was man da sich ausgedacht hat.
Ja, du hast eben gesagt, aus dem Lutherhaus hast du was mitgenommen, nämlich, dass du die Räume so gestaltest, dass man am Ende vielleicht nicht ein Pappmaché-Bergwerk reinbaut. Was nimmst du aus diesem Projekt mit?
Ja, ich glaube, einen ganz anderen Ansatz, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass man gegen alle Widrigkeiten einfach an einer Idee, die man selber für prägnant und stark hält und auch für den Ort angemessen, für die Aufgabe angemessen, dass man die wirklich verfolgt, ich will gar nicht sagen durchsetzt gegen alle Widrigkeiten, aber dass man, wir sind ja alle Überzeugungstäter, dass man einfach die Beteiligten, die dann wirklich Entscheidungsträger sind, in dem Fall jetzt auf städtischer Seite, die es ja auch finanzieren, dass man es schafft und immer dranbleibt, die Begeisterung, die man selber für so ein Projekt hat, so ein Thema hat, dann auch umzusetzen und die Leute mitzunehmen, zu überzeugen. Und ich glaube, das ist in Holzminden ganz gut gelungen. Weil es ist so außergewöhnlich, wie das Projekt daherkommt, es ist auch so merkwürdig, wie es erstmal erscheinen mag. Es ist ja auch wie so ein Chamäleon, was sich Tag und Nacht ändert. Die Fassade ist ja nicht hermetisch abgeriegelt. Man sieht es auch teilweise hinterleuchtet. Es sind auch Durchbrüche, sodass man in der Dunkelheit von außen sieht, was innen so vielleicht passiert andeutungsweise. Es lohnt sich, dran zu bleiben als Architekt und es ist immer sehr, sehr schade, wenn man dann vorher einknickt, weil einem da so viele Knüppel sich in die Beine geworfen werden, nur Steine in den Weg gelegt werden und man den Weg nicht so konsequent verfolgt. Es war in dem Fall, glaube ich, wirklich auch ein Glücksfall, dass wir es durchgestanden haben, aber auch von Auftraggeberseite, von städtischer Seite, dass die den Weg mitgegangen sind. Das nehme ich auf jeden Fall da mit. Die Aufgabe kann noch so klein sein, aber es lohnt sich einfach, dran zu bleiben. Es macht selber Spaß und ja, auch dem ganzen Team halt und dem Büro Spaß. Ist ja auch wichtig für uns, dass wir uns nach außen positionieren, unsere Architektur in die Welt tragen und dafür machen wir den Job.
Ja. Super, ja, dann ganz herzlichen Dank für das Interview. Klaus Anderhalten.
Sehr gern, vielen Dank.
Und das war's für heute. Wenn ihr in Sachen Bauwende auf dem Laufenden bleiben wollt und aktuelle News nicht verpassen wollt, dann könnt ihr auf der Seite bauwende-news.de alle Infos zur Bauwende gebündelt finden. Auch alle Podcast-Folgen und den Bauwende-Newsletter abonnieren, um alle aktuellen Nachrichten von Heinze direkt ins Postfach zu bekommen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion Kerstin Kuhnekart, Executive Producer Andreas Göppel, Producer Projektmanagement Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets Heinze Media, Social Media Content Claudia van Ravenstein im Auftrag der Heinze GmbH 2026.